An alle hier im Saal, seid herzlich willkommen und seid gesegnet und lasst uns gemeinsam uns für das Wort Gottes öffnen, innerlich uns bereit machen dafür und ankommen und schauen, was wir heute für uns alle mitnehmen können. Für alle diejenigen, die gerne mitlesen, ich werde heute aus dem Matthäus-Evangelium predigen. Dann seid ihr eingeladen, eure Bibel in die Hand zu nehmen und schon mal Matthäus Kapitel 1 aufzuschlagen, was ich auch gerade suche. Sollte auch nicht schwer zu finden sein, weil es ganz das erste Buch im Neuen Testament ist, soweit ich weiß. Genau, und dann sind wir auch tatsächlich gleich im ersten Kapitel zu Hause. Wir haben das Anspiel gesehen und die Botschaft, die in dem Anspiel rüberkam, ist, kommt manchmal anders, als man denkt. Das hat sich wahrscheinlich der Vater gedacht. Irgendwie habe ich mir mein Familiendasein mit meiner Familie auch anders vorgestellt als, und ich habe mir Weihnachten anders vorgestellt, als es jetzt letztlich ist. Und die Kinder haben sich anders vorgestellt, dass sie Geschenke sein werden, als sie gewesen sind. Manchmal kommt einfach alles anders. Das Leben schreibt seine eigene Geschichte. Und wir sind Teil dessen und oftmals frage ich mich, ob wir unser Leben schreiben oder ob das Leben unser Leben schreibt. Und das ist ein sehr modernes Anspiel gewesen von Maria und Josef und als ich dann für die Predigtvorbereitung mir nochmal die Maria und Josef Geschichte so angeguckt habe und gerade im Matthäus-Evangelium, da fiel mir ein, dass Josef ein ganz besonderer Mensch ist. Deswegen die Überschrift der Predigt, Josef und der fehlende Heiligenschein, und dazu komme ich gleich. Wenn wir aber mal hineingucken ins Matthäus-Evangelium in Kapitel 1 hinein, direkt in den Anfang. Kapitel 1 fängt an, die ersten Verse mit einem riesenlangen Stammbaum. Matthäus war derjenige, der Evangelist, der circa Pi mal Daumen ungefähr 100 nach Christus sein Evangelium geschrieben hat und der Empfänger seines Evangeliums waren die Juden selbst. Und bei den Juden war es Tradition, dass man einen Stammbaum hat und dass man auch Bücher mit einem Stammbaum beginnt, um die Historie deutlich zu machen, wenn ich eine Geschichte erzähle, wo sie eingegliedert wird in der großen jüdischen Geschichte hin. Deswegen ist Matthäus klug und fängt mit dem Stammbaum an. Aber wenn man genauer reinguckt in diesen Stammbaum, dann merkt man, dass dieser Stammbaum ein sehr unerhörter Stammbaum ist. Lass mal ganz kurz gemeinsam reingucken. Und zwar, wenn ihr hineinschaut, dann lesen wir Buch des Ursprungs, Jesus Christus, der Sohn Davids, der Sohn Abrahams. Und dann Vers 2, Abraham zeugte Isaak und Isaak aber zeugte Jakob, Jakob aber zeugte Judah. Und so kennen wir Stammbäume und meistens überfliegen wir sie oder blättern gleich weiter, weil sie mit uns nichts zu tun haben. Ist ja nicht unser Stammbaum, sondern der Stammbaum des Volkes Israels damals. Unerhört ist aber trotz allem dessen deswegen, weil er dann weitermacht in Vers 3. Juda aber zeugte Peres und Sesach von der Tama. Und hier stoppe ich kurz, weil hier eine Frau erwähnt wird. Allein das ist schon ungehört. Ungehört ist das falsche Wort. Wie sage ich immer? Unerhört. Jetzt habe ich es. Unerhört deswegen, weil eine Frau erwähnt wird. Eine Frau in einem Stammbaum, in einem jüdischen Stammbaum, das ist ein Novum gewesen. Das heißt, er bricht hier mit der Tradition und erwähnt eine Frau. Dann war aber Tamar nicht irgendeine Heilige, sondern Tamar, wenn wir die Geschichte von Tamar lesen, eine Ehebrecherin. Und so eine Ehebrecherin, eine, die fremdgegangen ist, wird hier mit in den Stammbaum hineingenommen. Und es ist ja nicht irgendein Stammbaum. Matthäus schildert diesen Stammbaum, um dann aufzuzählen, dass alles mit Abraham 1 begann. Und dann geht er diesen Stammbaum durch, um wohin zu kommen? Um zu Josef zu kommen, der dann wen? Der Vater von wem ist? Von Jesus Christus, dem Messias. Das heißt, auf Christus wird hingewiesen. Und da hat Tamar Platz, eine Ehebrecherin. Ja, und er sagt sich, ja, hat sie. Dann lesen wir weiter, Vers 5. Salomon aber zeugte Boas von der Rahab. Rahab, die Hure, die Prostituierte. Boah. Und so eine Frau kommt hier mit rein und ihr merkt, was hier passiert. ohne jetzt weiter über den Stammbaum reden zu wollen, es ist nur so einleitend. Schaut her, wie Gott seine Geschichte mit uns schreibt. Wie Gott die Rettungsgeschichte der Menschheit lebt und schreibt mit uns Menschen. Und wir sind alles andere als korrekt. Und er nimmt all diese Fehler von uns und diese verschiedensten Personen, die alle nicht Heilige gewesen sind, um die Rettungsgeschichte der Menschheit in die Wege zu leiten, um die zu beschreiben. Und ich glaube, auch Gott hätte sich einiges anders vorgestellt, wie es ablaufen könnte. Perfekter, einen perfekten Stammbaum für Jesus Christus, einen perfekten Weg zu ebnen. Aber er nimmt das, was er bekommt von uns Menschen und arbeitet damit, um in diesem Unperfekten etwas Perfektes deutlich zu machen. Und dann endet dieser Stammbaum bei Josef. Und Josef nahm Maria zu seiner Frau und Maria wurde schwanger und gebar Jesus. Das Leben ist kein Wunschkonzert, ist die Botschaft dieser heutigen Predigt. Das Leben ist kein Wunschkonzert und auch ein Leben mit Gott ist kein Wunschkonzert. Aber oftmals eben denken wir, wenn ich mit Gott lebe, dann habe ich ein tolles Leben. Aber wenn wir in der Bibel, in die biblischen Geschichten hineinsehen, dann merken wir, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Nichts davon ist der Fall, wenn du ein Leben mit Gott lebst, wird dein Leben nicht automatisch ein tolles Leben sein. Diese Geschichten stehen auch in der Bibel geschrieben, damit wir daraus lernen. Wenn wir in die gegenwärtige deutsche Politiklandschaft hineinschauen und auch in die gesellschaftlichen Stimmungsbilder, dann merken wir, dass Dinge aufbrechen, die Tendenzen haben, die eine starke Ähnlichkeit dazu haben, was 1933 aufblühte. Tendenzen. Und manch einer sagt sich, ja, sag mal, lernen die denn nichts, die Menschen? Lernen denn die Deutschen nicht daraus, aus dem, was sie schon einmal durchlebt haben? Ein schlauer Geist sagte einmal, das Licht der Erkenntnis erhellt immer nur den eigenen Kopf. Das heißt, das, was wir an Erkenntnissen sammeln, verändert meistens immer nur uns selbst, ein persönlich. Und schon die nächste Generation ist da von außen vor. Außer sie sagt, mir ist meine Geschichte, meines Volkes wichtig und ich möchte aus ihr lernen. Und ich studiere sie und ich rezitiere sie immer wieder, um nicht zu vergessen, was Großes Gott mit uns getan hat oder welche Fehler wir begangen haben oder wo wir Gutes getan haben in unserem Leben. Also ein Blick in die Geschichte und derjenige unter uns, der Geschichte mag, ist da stark im Vorteil, kann daraus lernen. Das ist gut für uns und wichtig für uns. Lasst uns lernen. Und deswegen haben Juden diese Tradition, immer wieder zu rezitieren die Geschichte ihres Volkes, damit ja davon nichts in Vergessenheit gerät. Und dann kommen wir jetzt zu Josef, über die Figur, über die ich mit euch reflektieren möchte. Josef und der fehlende Heiligenschein. Warum habe ich diesen Titel gewählt? Wenn wir in die katholische Kirche jetzt zur Vorweihnachtszeit gehen und dann auch zu Weihnachten, dann sehen wir das Krippenspiel aufgebaut und dort hat Maria meistens einen Heiligenschein. Kann man davon halten, was man will. Die Frage, die ich mir aber stelle, ist, warum hat denn eigentlich Josef keinen? Maria wird verehrt, warum eigentlich Josef nicht? Interessanterweise erfahren wir nicht viel von Josef. Es gibt nicht ein einziges Wort, das er gesprochen hat, was übermittelt wurde in der Heiligen Schrift. Nicht ein einziges Wort, das er direkt selbst so gesagt hat und es so aufgeschrieben worden ist. Das Einzige, was über Josef noch gesagt wird, ist ein Attribut, eine Beschreibung über ihn, und zwar, dass er gerecht ist. Josef, ein Gerechter. Und um dem nachzukommen, um da mal hineinzugucken, lese ich mal die Verse 18 und 19. Und zwar ist es jetzt direkt anschließend an den Stammbaum. Und lest gerne mit. Vers 18 mit der Überschrift, die Geburt Jesu. Mit dem Ursprung Jesu Christi verhielt es sich aber so. Als nämlich Maria, seine Mutter, dem Josef verlobt war, wurde sie, ehe sie zusammengekommen waren, also ehe sie zusammen lebten und auch zum ersten Mal Sex miteinander hatten, wurde sie schwanger vom Heiligen Geist. Vers 19. Josef aber, ihr Mann, der gerecht war, da haben wir es, und sie nicht öffentlich bloßstellen wollte, gedachte, sie heimlich zu entlassen. So beginnt die Geschichte. Ich könnte hier stundenlang jetzt erzählen, aber so viel Zeit gibt ihr mir gar nicht. Und ich bin jetzt schon wieder viel zu langsam für das, was ich noch sagen möchte. Und gut, so nur hier der böse Blick. Aber ist es nicht großartig, wie die Geschichte, wie Jesus in die Welt kommt, mit was für einer Geschichte verpackt? Der König und der Retter der Welt wird hineingelegt in den Bauch Marias hinein, die schwanger wird. Ja, sag mal, hätte Gott nicht warten können, bis Josef schon längst sie zur Frau hatte? Und warum musste sie denn Jungfrau unbedingt sein? Und denn was hier passiert ist, Maria wird schwanger vom Heiligen Geist. Und dann erzählt sie es dem Josef. Und dann heißt es weiter, weil aber er gerecht war und sie nicht öffentlich bloßstellen wollte, gedachte er, sie heimlich zu verlassen. Was ist hier passiert? Er glaubte ihr erstmal nicht. Natürlich, schwanger vom Heiligen Geist, klar. Das passiert ja alle Tage. Hast du mich betrogen? Super Geschichte. Es heißt, Josef ist der Gerechte. Gerecht aber nicht nach unserem Verständnis. Denn nach unserem Verständnis heißt, ein Gerechter ist der, der das Recht in Anspruch nimmt, der selbst immer nach dem Recht handelt. Und wenn das so gewesen wäre, wenn er so einer gewesen wäre, dann hätte er Folgendes mit Maria gemacht, zu sagen, du hast mich betrogen, noch bevor ich mit dir geschlafen habe, bist du mir schon untreu geworden, deswegen werde ich dich verbannen, ich lasse los von dir. Und das hätte für sie bedeutet Schmach. Das hätte für sie bedeutet, wie habe ich es hier aufgeschrieben, sie wäre als Ehebrecherin gekennzeichnet worden, als die Fremdgeherin. Und letztlich wäre die Strafe dafür Steinigung gewesen, zu dem damaligen Recht. Und er hätte das Recht gehabt, wenn vom Josef dem Gerechten gesprochen wird, dann nicht deswegen, weil er eben das mit ihr getan hat. Sondern dann heißt es, damit er sie eben nicht bloßstellt, damit sie als Ehebrecherin dasteht, springt er über seinen eigenen Schatten und er denkt nicht an sich. Sondern er ist bereit, sie zu schützen. Und deswegen verlässt er sie. Er verlässt sie, um sie zu schützen. Er kann mit dem Fremdgehen nicht umgehen. Das ist zu viel für ihn. Aber wenn er sagt, seine Mitmenschen, ich habe Maria verlassen, schwanger, zurückgelassen, dann würde sie jeglichen Schutz der Gemeinschaft weiterhin innehaben. Sie wäre nicht eine Ausgestoßene. Und sie würde, man würde sich um sie kümmern, um die Verlassenen, und er wäre der Buhmann gewesen. Deswegen entscheidet er sich, aus sehr ehrenvollen Motiven entscheidet er sich, sie zu verlassen. Ein Gentleman, könnte man sagen. Und hier die erste Rückkopplung zu uns. Er hätte jedes Recht gehabt, anders mit ihr umzugehen. Und er schützt sie, obwohl er ihr nicht glaubt. Und er ist verletzt. Aber er nimmt die Schuld auf sich, vor den Augen der Gesellschaft. Und hier die Rückkopplung an uns. Die Frage ist, die ich an euch stellen möchte, wie gehen wir mit Ereignissen in unserem Leben um? Wo wir Unrecht erfahren. Wo wir Dinge erfahren, die in irgendeiner Art und Weise die Richtung einschlagen, wie es Josef hier erlebt hat. Und wo wir meinen, und ich habe ein Recht, das auf meiner Seite steht und das werde ich voll und ganz auskosten und ausnutzen. Die Bibel spricht von Josef dem Gerechten deswegen nicht, weil er Recht in Anspruch nimmt oder weil er gerecht lebt, sondern die Bibel bezeichnet die Attribute für einen Gerechten, indem sie sagt, einer, der Gott treu ist, einer, der unterwürfig ist, einer, der dient, einer, der gehorsam ist, der auch mal Fehler macht in seinem Leben, aber der um sein ehrliches Herz weiß und sich Gott unterstellt. Und so einer war Josef und nahm die Schuld auf sich. Mal bereit zu sein, den Kürzeren zu ziehen, jemanden mittragen, der es eigentlich nicht verdient hat. Das sind Attribute, die zugesprochen werden in der Bibel von einem Menschen, von dem man sagt, er ist gerecht. Wie stehen wir Dingen gegenüber in unserem Leben, Ereignissen? Wie gehen wir damit um? Welche Entscheidungen treffen wir? Ich möchte ein bisschen weiterlesen, und zwar die Verse 20 bis 25, um hier weiter hineinzugehen in die Geschichte. Während er dies aber überlegte, siehe, da erschien ihm nun ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Nimm sie zu dir, denn das in ihr Gezeugte ist vom Heiligen Geist, so wie sie es gesagt hat. Und sie wird einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Dies alles geschah aber, damit erfüllt würde, was vor dem Herrn geredet ist durch die Propheten. Der spricht, siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden seinen Namen Emmanuel nennen oder Immanuel, was übersetzt ist, Gott mit uns. Josef aber vom Schlaf erwacht, tat, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Und er kannte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar hatte, und er nannte seinen Namen Jesus. Hier sehen wir, wie Josef ist für ein Mensch. Jetzt offenbart sich Gott ihm und er sagt, wenn das so ist, dann nehme ich dieses stillschweigend an. Wir erleben einen sehr schweigenden und zuhörenden Josef und dann einen umsetzenden. Ich schweige und ich handle nicht nach meinen Sachegelüsten, und dann offenbart sich mir Gott und Gott spricht in mein Herz hinein und dann nehme ich das an. Dann ist das so und dann trage ich das mit. Aber was hier auch zur Geltung kommt ist, und das ist jetzt keine Kleinigkeit, ist, dass sich Gott offenbart und sagt, Josef, mit dir und mit deiner Frau habe ich Großes vor, ihr sollt den Heiland der Welt zur Welt bringen und ihn großziehen. Der Retter der Welt. Darauf, auf das die ganze Rettungsgeschichte der Menschheit gründet. Was für ein Vorrecht, in den Plänen und in der Mitarbeit mit Gott arbeiten zu dürfen. Aus uns kommt der Retter empor. Gott hat Großes mit uns vor. Und ich möchte hier wieder die Brücke schlagen zu uns, weil wir uns sehr wohl mit Josef vergleichen können. Gott spricht, und die Bibel spricht davon, dass Gott heute mit uns Menschen arbeiten möchte. Er möchte durch uns und mit uns das Evangelium verkünden. Und wir hören oft, wir sagen auch oft, er hat Großes mit uns vor, mit jedem Einzelnen von euch. Und aufgrund dessen haben wir allein schon eine Brücke geschlagen zu Josef. Jeder von uns könnte Josef selbst sein. Josef nimmt einfach nur an, gehorcht und setzt um. Doch sicherlich hat sich Josef auch Dinge ausgemalt, die Zukunft ausgemalt, wie sie sein soll. Jetzt, wo wir den Retter der Welt in die Welt bringen, da wird sicherlich auch Glanz und Glorie mit einhergehen für mich und meine Familie. Und alles kam anders als erwartet. Zwar kommen die Weisen in den Stall hinein und sie bringen Gold und beten an, und die Hirten kommen vom Feld und beten an, und sie merken, dass hier etwas Heiliges passiert, aber trotzdem Stall und Stroh. Wo ist der ganze Glamour, Glanz und Glorie dafür, dass der König Israels geboren wird, der zukünftige König Israels? Wo ist der Palast? Und wo sind eigentlich die Hohepriester aus dem Tempel, dass sie uns einladen und zu sich führen? Denn immerhin haben wir den Messias hier vor uns. Und sicherlich hat sich das Josef vorgestellt, es hätte anders kommen sollen. Gott hat einen Plan mit mir und er bewegt mich und hat mich auserwählt, hier teilzuwerden und meine Frau. Und wir haben hier den Messias in unserer Hand. Aber wenn ich um mich herum schaue, im Stall zu sein, alles sieht irgendwie anders aus, als ich mir das vorgestellt habe. Ist das wirklich der Plan Gottes? Und dann hört er von der Mordandrohung, die dazu führt, dass sie nicht nach Jerusalem in den Tempel gehen, sondern dass sie das Land verlassen müssen. Dass sie fliehen müssen nach Ägypten. Und ich werde heute wahrscheinlich schamlos überziehen. Aber ich möchte den Kindern eine Geschichte erzählen. Ihr liebe Kinder, jetzt dürft ihr wieder aufwachen, weil ihr bestimmt nicht zugehört habt. Vielleicht haben eure Eltern zugehört, aber nicht ihr. Kommt mal alle nach vorne. Alle, die ihr hier seid, setzt euch mal auf die Stufen. Kommt mal nach vorne. Ich habe eine Geschichte für euch. Einer. Kommt mal alle nach vorne, liebe Kinder. Und die Eltern können ganz kurz eine Gedankenpause einlegen. Hier sind auch noch ein paar große Kinder. Das ist gut. Ja? Das ist sehr gut. Maria und Josef, von denen haben wir es gerade. Und dann sind die mit dem kleinen Jesus, nachdem er geboren wurde, sind die geflohen nach Ägypten. So war es. Ne? Nach Ägypten sind sie geflohen und dann nach Deutschland. Wo sind sie geflohen? Nach Ägypten war es. Ne? Genau. Und dann ist in einer besonderen Nacht etwas passiert. Und zwar wollten die nachts nicht mehr weitergehen, weil nachts ist es gefährlich zu laufen. Ah, da kommen noch Kinder. Sehr gut. Kommt zu mir, schnell. Wir haben die Geschichte von Maria und Josef und dem kleinen Baby Jesus. Und die sind geflohen und sind die Wege entlang gelaufen und jetzt wurde es dunkel. Und weil man nachts besser nicht läuft, vor allem weil es auch kalt ist, haben sie Unterschlupf gesucht, wo sie die Nacht verbringen können. Und dann sind sie so an so einem Gestein entlang gelaufen, so ein Bergmassiv und haben da so einen kleinen Eingang gefunden. Und dann haben sie reingeschienen mit der Lampe, um zu gucken, ob da ein Bär oder ob diese Höhle irgendwie bewohnt ist. Und haben gemerkt, dass die Höhle leer ist. Und dann hat Josef gesagt, Maria, hier können wir heute Nacht schlafen. Lass uns schnell da reingehen. Und da finden wir Schutz vor der Kälte. Und dann sind sie da rein und da drin war es tatsächlich wärmer als draußen. Also haben sie sich da hingelegt, um dann die Nacht dort zu verbringen. Aber die Höhle, die war eben nicht unbewohnt. Diese Höhle gehörte einer kleinen Spinne. Und die Spinne kam gar zur Tür hinein und sah, Mensch, wir haben ja Gäste. Ich habe ja Gäste bei mir zu Hause, ist ja toll. Ich bin ja gar nicht allein heute Nacht. Und dann hat sie sich genau die Gäste angeguckt und sie hat gesehen, wie Maria und Josef mit dem kleinen Baby sich schon hingelegt haben und sich zusammengekrochen haben, weil ihnen kalt ist. Und dann meinte die Spinne, Mensch, den beiden ist ja kalt. Komm, ich habe da eine Idee. Und dann hat sie angefangen, diesen schmalen Eingang mit ihren Spinnweben zuzuspinnen. Ganz dicht zugesponnen, ne? Mit ihren Spinnweben, diesen Eingang. Wieso? Um Wind abzuhalten. Ne? Und durch diese Spinnweben, dadurch, dass dieser ganze Eingang voller Spinnweben gewesen ist, kam weniger Wind, kalte Luft hinein und dann wurde es drin richtig flauschig warm. Und das hat man dem kleinen Jesu-Baby auch angesehen. Jetzt waren nachts die Soldaten unterwegs vom bösen König, um Maria, Josef und Jesus zu suchen, weil sie den Auftrag bekommen haben, sie gefangen zu nehmen, ins Gefängnis zu werfen. Und jetzt waren die auf dem Weg überall entlang, um sie zu suchen und zu finden. Und dann kamen sie auch diese Straße entlang und näherten sich der Höhle. Und ein Soldat näherte sich zu diesem Eingang, der so voller Spinnweben gewesen ist, und er bekam einen Auftrag zu sagen, und ihm wurde gesagt, schau mal in die Höhle hinein, ob sie sich da drin verstecken. Und dann kam er zum Eingang und sah, dass dieser Eingang voller Spinnweben gewesen ist. Da hat er sich gedacht, da drin ist keiner. Weil wenn da jemand reingelaufen wäre, wären die Spinnweben ja kaputt, ne? Logisch. Also hat er nur so ein bisschen reingeguckt, hat nichts gesehen und ist weitergelaufen. Und Maria und Josef konnten unbemerkt 2-3 Tage später nach Ägypten auswandern, Asyl beantragen und kamen in Ägypten an. Die kleine Spinne war so gastfreundlich und war so hilfsbereit, dass sie mit ihren Spinnweben diesen Eingang zugemacht hat, damit er nicht kalt wird, aber hat denen megamäßig geholfen, weil aufgrund dieser Spinnweben eben Maria und Josef und das kleine Babylein Jesu nicht gefunden worden sind und dann auch nicht gefangen genommen sind. Eine kleine Spinne, die Großes bewirkt hat. Würde man gar nicht meinen. Was kann so eine kleine Spinne schon bewirken? So, ne? Und da merkt man, dass die Größe einer Person völlig egal ist. Ob du klein bist, jung oder groß und alt, jeder von uns kann Großes bewirken. Da zu helfen, wo er merkt, dass ich helfen kann, einfach mitzuhelfen. Das war die Geschichte für euch. Dankeschön fürs Zuhören. Schön, dass ihr nach vorne gekommen seid. Okay. Wieder hinein in die Geschichte. Und so kamen sie in Ägypten an. Fern von der Heimat, geflohen, Vertriebene. Fern von Heimat, fern von ihrem Zuhause, fern von ihrer Familie, in einem fremden Land Flüchtlinge. Asylsuchende. Und mehr möchte ich dazu gar nicht sagen, als Klammer auf, Jesus, ihr Lieben, war ein Flüchtling, Klammer zu, eine gewisse Zeit. Und als dann Josef mit seiner Familie in Ägypten war, fremd, um wieder einen Neuanfang zu schaffen, da kamen ihm sicherlich diese Gedanken in den Kopf, Gott, ist das wirklich der Plan für den Heiland, für den Messias, für uns? Wir, die wir so eng mit dir zusammenstehen, wir, die wir auserwählt sind von dir, damit du mit uns zusammenarbeitest, jetzt sitzen wir hier in Ägypten fest wegen diesem bösen König Herodes. Und dann heißt es, warten, bis der König tot ist. Ja, wie lang denn? Mach doch irgendwas. Nimm ihm doch das Leben. Es geht doch hier immerhin um deinen großen Plan. Aber aus diesem kurzen wurde nicht viel, denn letztlich waren sie dann dort 3,5 Jahre. 3,5 Jahre saßen sie in Ägypten circa fest. 3,5 Jahre, wo du dir die Frage stellst, Gott, ist das mein Leben? Kapitel 2, wir springen einmal rein in die Verse 19 bis 23. Rückkehr aus Ägypten. Als aber Herodes gestorben war, siehe, da erschien ein Engel des Herrn, dem Josef in Ägypten im Traum und spricht, steh jetzt auf und nimm das Kind und seine Mutter zu dir und zieh in das Land Israel. Geh nach Hause. Denn sie sind gestorben, die dem Kind nach dem Leben trachten. Vers 21. Und er stand auf und nahm das Kind und seine Mutter zu sich und er kam in das Land Israel. Als er aber hörte, dass Archelaus über Judäa herrschte, anstelle seines Vaters Herodes, da fürchtete er sich, dahin zu gehen. Und als er im Traum eine göttliche Weisung empfangen hatte, zog ihn dann doch hin in die Gegend von Galiläa und kam und wohnte in einer Stadt genannt Nazareth, die ihm Gott aufgetragen hat. Klammer zu, damit erfüllt würde, was durch die Propheten geredet ist. Zitat, er wird Nazaräer genannt werden. Und wieder gehorcht einfach nur Josef. Obwohl sicherlich nach seinen Ausmalungen es eben nicht so verläuft, wie er sich das gern wünscht. Und dann darf er endlich wieder zurück nach Hause, nach Deutschland, zurück nach seinem Deutschland, seinem Israel. Und dann darf er noch nicht mal dorthin gehen, wo sein Zuhause ist, seine Heimat, da wo er herkommt, sondern jetzt bekommt er den Befehl von Gott, dass er sagt, geh nach Nazareth. Nazareth? Ja, warte mal, warum nicht Jerusalem? Das ist doch viel schöner dort. Oder Jericho, die Palmenstadt unterhalb von Jerusalem, da, wo die Schönen und Reichen leben. Also Nazareth? Für was ist denn Nazareth bekannt? Aber er fügt sich. Irgendwie bringt er nichts davon zur Geltung, von diesen Gedanken, die ich euch wiedergebe. Er fügt sich und tut das einfach. Das Interessante ist ja, und ich habe die Uhr vor Augen. Das Interessante ist ja, und gleichzeitig auch das Verrückte, Gott braucht ja Josef, um seinen Plan zu erfüllen, damit sich auch die Prophezeiungen, also sein Plan, den er schon vorhergesagt hat, auch erfüllt. Gott braucht Josef. Er braucht ihn, damit er der Fluchthelfer ist, damit Jesus geschützt wegkommt aus Israel, geschützt bleibt, dass er aufwächst, neben einem Vater eine Vaterfigur bekommt, damit er nicht nur bei einer alleinerziehenden Mutter aufkommt, damit er eben auch einen Vater erlebt, von dem er auch ein Handwerk erlernt und dann mitarbeitet in seiner Firma. Für all das braucht Jesus seinen Vater und Gott braucht Josef für seinen Plan. Und obwohl er ihn braucht, beschenkt er ihn nicht mit Glanz und Glorie. Er macht sein Leben nicht besser, zu sagen, du hilfst mir, ich helfe dir. Nein, du hilfst mir und ich brauche dich. Bekommen tust du aber dafür recht wenig. Er braucht ihn allein schon dafür, dass man sagen kann, Jesus kommt aus dem Stammbaum Davids. Was macht Josef? Josef vertraut letztlich einfach nur darauf, dass Gott es macht. Dass Gott seinen Plan durchzieht. Egal wie dadurch sein eigenes Leben aussieht. Was passiert hier? Er merkt, es gibt ein Großes und Ganzes, es gibt diese Idee des Großen und Ganzen. Und ich bin ein Rädchen in diesem großen System. Und ich bin dankbar, dass ich dieses Rädchen sein darf. Aber ich werde hier nicht beschenkt. Ich erlebe hier keinen Glanz, keine Herrlichkeit, kein Königspalast, nichts dergleichen. Vielleicht hat sich aber auch Josef gedacht, vielleicht kommt mein Ruhm später. Dann, wenn Jesus König wird und wenn auserkoren wird, dass er König wird, vielleicht werde ich dann meinen Ruhm und meinen Glanz auch bekommen. Eines Tages wird er König. Dann wird sich alles gelohnt haben und ich werde auch was mit abbekommen. Kennen wir solche Gedanken? Dass wenn es sich nicht so erfüllt, wie wir uns Dinge vorstellen, dass wir sagen, aber bestimmt kommt es dann eines Tages, irgendwo kommt dann der Lob, irgendwann mal kommt dann der Segen in der Art und Weise, wie wir uns die meisten vorstellen. Oder wie bei den Jüngern, wer wird neben dir sitzen zu deiner Rechten, Jesus? Diese Gedanken haben wir alle, immer irgendwie. Aber irgendwie scheint mir die Botschaft von Josef und seinem Leben die zu sein, entweder lebe ein Leben ohne Gott und erwarte vom Leben, was immer du willst und schau, was dir das Leben bietet. Oder aber lebe ein Leben mit Gott und jetzt kommt und erwarte gar nichts. Das ist die Botschaft, auch die ich euch heute mitbringen möchte, für uns alle. Die Botschaft, die da lautet, lebe ein Leben mit Gott und stell dich ihm unter, in den Dienst hinein und erwarte gar nichts. Lebe und schaue, wo du deinen Beitrag für das große Bild Gottes leisten kannst. Stelle dich und dein Leben in den Dienst für ihn, wenn du ein Nachfolger Jesu bist. Punkt. Und erwarte nichts. Punkt. Es ist nicht mehr und nicht weniger. Denn, Klammer auf, wenn wir erwarten, kommt meistens so alles anders, als wir es uns vorgestellt haben, Klammer zu. Wo ist der Glanz in Josef seinem Leben? Wo ist das Königliche? Er erlebte Heftiges. Dann lebte er als Zimmermann. Er musste knechten und arbeiten und schwitzen von morgens bis abends, um sein Brot zu verdienen. Er musste anstehen in den Schlangen, um sein Essen zu bekommen. Er musste sich anstellen und seine Steuern zahlen. Er musste seine Rechnungen begleichen. Er wurde vertrieben. Er lebte einen Teil seines Lebens als Flüchtling in einem fremden Land. Er gab sein Zuhause auf, musste ein neues Leben anfangen, um dann ein sehr unauffälliges Leben in Nazareth zu leben. Und das bis zu seinem Tod. Denn als Christus dann irgendwann mal auferstanden ist und in den Himmel auferfahren ist, auch dann kam kein Glanz und kein Ruhm für Josef und für Maria. Sie wurden nicht angebetet als die Eltern Jesu. Nichts davon wird berichtet. Das heißt, er lebte ein unauffälliges, unspektakuläres Leben bis zum Tod. Da kam nichts mehr danach. Punkt. Was mutete Gott diesem Mann alles zu in seinem Leben? Und wie schwer tun wir uns mit den Zumutungen Gottes in unserem Leben? Wenn Gott unsere Pläne durchkreuzt und es anders kommt, als wir uns es vorstellen, und eigentlich ist die Predigt eine Verlängerung des Bibelgesprächs über Hiob, und dann sehen wir einen Josef, und ich bin jetzt am Ende der Predigt, und dann sehen wir einen Josef, der eben genau das erlebt. Vielleicht spiegelt sich sein Leben wie dein Leben wieder, in deinem Leben wieder. Und dann sehen wir aber, wenn es heißt, Josef war ein Gerechter, dann sehen wir, was diesen Gerechten ausgemacht hat, indem er einfach geschwiegen hat, so wie dann auch Hiob irgendwann mal dann nur noch geschwiegen hat und angenommen hat, zu sagen, Gott, hier bin ich. Und wenn du es gut mit mir meinst, dann meinst du es gut mit mir. Und wenn nicht, dann nicht. Und ich bin dankbar, dass ich dienen kann und helfen kann, da wo ich helfen kann. Aber ich werde nicht erwarten, irgendeinen Segen, denn diesen Reichtum, irdischen Reichtum, materieller Art, werde ich nicht bekommen. Ich werde den Segen bekommen, ja, aber anderer Art. Und mein Leben wird vielleicht glanzlos und unspektakulär bleiben, aber ich habe meinen Beitrag dort geleistet, wo ich ihn leisten konnte. Ich war die schützende Hand meines Sohnes Jesus, solange er diesen Schutz gebraucht hat. Und ich war der Vater, den er gebraucht hat, mit dem er aufgewachsen ist. Ich war derjenige, der ihn geschützt hat und Schützen nach Ägypten gebracht hat und so weiter. Wie schwer tun wir uns, wenn Gott unsere Pläne durchkreuzt? Aber dann frage ich mich zum Abschluss so, wie schwer hat er sich getan, als seine Pläne durchbohrt wurden? Er hatte sicherlich auch andere Pläne für sein Leben. Und da ist auch wenig Glanz und Glorie zu sehen. Wir loben und preisen ihn dafür, aber wir preisen und loben ein Kreuz, einen elektrischen Stuhl, ein Todesinstrument. Wir loben und preisen ihn genau, weil er in diese Schwachheit hineingegangen ist und letztlich damit alles aufgesogen hat und gewonnen hat. Aber Glanz und Glorie ist da nicht. Und auch seine Pläne wurden durchkreuzt, durchbohrt, nennt wie es will. Und er ist diesen Weg gegangen, weil er zu seinem Vater gesagt hat, das sind meine Kinder und ich werde es für sie tun, dann wird mein Leben halt anders aussehen. Und dann werde ich diese Narben für ewig tragen, als Symbol und als Sinnbild dafür, dass sowas nie wieder passiert. Und ich werde das auf mich aufnehmen. Welchen Willen oder welchen Plan wollen wir in unserem Leben folgen? Auch wenn sie uns keine materiellen Reichtümer bescheren oder uns in irgendeiner Weise erheben, welchen Plan folgen wir in unserem Leben? Welcher Idee folgen wir in unserem Leben? Welchen Sinn geben wir unserem Leben im Zusammenspiel mit Gott? Auf den Gott, auf den wir bauen, auf den wir vertrauen. Welchen Sinn geben wir unserem Leben? Und was erwarten wir, dass damit einhergehen muss? Ihr Lieben, mich beeindruckt die Geschichte von Josef heute mehr denn je, nachdem ich sie für mich neu entdeckt habe. Seine Art zu glauben und seinen Glauben zu leben beeindrucken mich sehr. Er verliert nicht ein einziges Wort. Er nimmt an, was ihm gegeben wird. Wie auch ein Hiob dann annimmt, was ihm gegeben wird. und sag: Gott, dort, wo ich dir dienen konnte, da habe ich dir gedient. Gedenke meiner eines Tages. Wie der, der am Kreuz hängt und sagt: Gedenke meiner. Ihr Lieben, lasst uns ein Stück weit Josefs Leben unser Leben werden lassen. Lasst uns ihn als Vorbild nehmen für unser Leben und es ihm gleich machen. Dass wir wissen, wie wir in der Beziehung zu Gott stehen und welcher Part unser Part ist in unserem Glaubensleben, in dem, wo wir dienen können. Und dass wir einfach nur annehmen und am besten nichts erwarten. Aber dankend annehmen, das, was da kommt. Egal, wie es kommt. Ihr Lieben, seid gesegnet. Habt Dank für euren langen Atem, den ihr gehabt habt. Amen.